Ja, keine Kompromisse, so will ich diese Andacht überschreiben. Keine Kompromisse, das gilt auf keinen Fall allgemein. Ich denke, überall in unserem Leben müssen wir Kompromisse schließen. Und ich glaube auch, in unserem Glaubensleben müssen wir Kompromisse schließen, um weiterzukommen, um auch miteinander als Gemeinde unterwegs zu sein oder als eine Gruppe. Ohne Kompromisse geht es auf keinen Fall. Und ich muss sagen, manchmal kriege ich es nur dadurch hin, Kompromisse in meinem Leben zu schließen, obwohl ich was ganz, ganz Wichtiges unbedingt so will, wie ich es möchte und auch meine, Gott will das so. Aber ich bin fähig, einen Kompromiss zu schließen, weil Gott mich kompromisslos liebt, weil seine Liebe einfach so irre groß ist, dass ich damit leben kann, dass Dinge, die ich eigentlich kompromisslos durchsetzen möchte, nicht so geschehen. Und ich dann eben den zweiten oder dritten Weg wählen muss, auf dem Gott mich dann vielleicht trotzdem segnet. Aber es gibt eben manchmal kein Vorankommen, wenn wir nicht Kompromisse schließen. Aber in diesem Bibeltext, da ruft Jesus uns, glaube ich, in dreifacher Weise zu, hier muss es ohne Kompromisse gehen. Hier kannst du keine Kompromisse machen. Das geht nicht anders, wenn du wirklich nachdenkst über das Leben und wenn du mit mir leben willst. Das Erste, was hier deutlich wird, ist, dass es keine Kompromisse gibt bei unserer Sicht von Jesus. Keine Kompromisse bei unserer Sicht von Jesus. Es gab, so lesen wir in diesem Text nach Zeugnis der Juden damals, es gab einfach nie einen Menschen, der so außerordentliche Wunder tat wie Jesus. An den letzten Sonntagen haben wir von den verschiedensten Wundern von Jesus gehört, wie er Kranke heilte, Besessene heilte, ja sogar Tote auferweckte. Und es gab auch nie jemanden, der so verständlich von Gottes Reich und Gottes Liebe reden konnte, ja, als wenn er sie selber schon pur erlebt hat, als wenn er schon da oben war und einfach wusste, wie sehr Gott liebt, wie er fühlt, wie er denkt. Und es gab auch nie jemanden, der so verschiedene Menschen ansprechen konnte. Also es gibt immer mal auf der Welt Menschen, die zu einem bestimmten Klientel einfach ganz toll reden können. Der Dalai Lama, der kann zu einer bestimmten Menge, glaube ich, außerordentlich gut über Gott reden und über das Leben. Und die Menschen kriegen Hilfe und merken, das bringt etwas. Aber das ist so eine kleine Gruppe. Nur eine bestimmte, besonders spirituell tickende, intellektuelle Gemeinschaft, die das cool findet. Aber Jesus konnte zu jedem reden. Er konnte zu den ganz Armen reden und zu den ganz Reichen. Und sie haben Gottes Liebe gesehen. Er konnte zu denen reden, die richtig religiös waren. Manche Pharisäer haben sich ja doch bekehrt. Aber er konnte auch zu denen reden, die dachten, mit meinem Leben habe ich gar keine Chance in irgendeiner Religion. Er konnte zu denen reden, die wirklich exzellent gelebt haben. Und er konnte zu denen reden, die wussten, ich bin einfach nur ein Sünder. Ich mache alles verkehrt. Und sie alle haben gespürt, Gott liebt mich. Ich bin geliebt und ich habe die Möglichkeit, mit ihm zu reden. Zu leben. Wenn man sich Jesus anguckt, sein Leben, sein Wirken, sein Reden, dann muss man einfach sagen, es gibt keinen Kompromiss. Er lebt in einer Macht, die ihm von außen gegeben sein muss. Er kann eigentlich kein Mensch sein. So viel an Wundern, so viel an Liebe Gottes, so viel an Charakterstärke und Zuwendung kann kein Mensch geben. Und deswegen gibt es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, wer Jesus ist. Entweder Gott kam in ihm auf die Erde, er ist Gottes einzigartiger und einziger Sohn, Oder er hat all diese Macht und Ausstrahlung vom Teufel. Dass wie heute leider die meisten Menschen denken, Jesus war einfach ein guter Mensch, ein Mensch mit außerordentlicher Ausstrahlung. Diese Lösung gibt es einfach nicht. Man muss, wenn man Jesus gesehen hat, wenn man etwas über ihn liest, muss man sagen, entweder Gott oder Teufel. Er kann nicht aus eigener Macht, aus eigener Kraft all das getan haben. Und damals war es eben so, dass die Leute, die gegen Jesus waren, eben das auch wussten. Und die einzige Möglichkeit, eben die Leute davon abzuhalten, diesem Jesus nachzufolgen, ihn zu lieben, mit ihm sein Leben zu leben, war eben, dass sie sagen mussten, Jesus ist vom Teufel. Der hat all seine Macht vom Teufel gekriegt, um euch zu verführen. Sie wussten, das geht nicht. Wenn sie sagen konnten, es gibt auch diese Mittellösung, dass Jesus nur ein guter Mensch ist, dann hätten sie ohne weiteres alle möglichen anderen Argumente haben können. Sie hätten sagen können, Mensch, in der Bibel steht, dass du keinen Menschen anbeten sollst, dass du allein Gott verehren sollst. Es geht nicht, dass du Jesus verehrst. Aber sie wussten, ein Mensch kann Jesus nicht sein. Er ist entweder von Gott oder vom Teufel. Was denken wir? Was können wir unseren Mitmenschen erzählen? Das Zweite, was wir in diesem Bibeltext erkennen, ist auch, es gibt keinen Kompromiss bei der Ausformung unseres Glaubens. Entweder ich folge Jesus im wahrsten Sinne des Wortes nach, oder ich lasse es. Entweder ich bin wirklich ganz bewusst das Schaf, das den Hirten sucht, dem Hirten hinterhergeht, dem Hirten ganz und gar vertraut, oder ich bin einfach irgendwo ein Schaf, das an Gott glaubt oder nicht glaubt, dass die Gebote der Bibel hält oder nicht hält, egal wie ich lebe. Die Menschen damals, auf die Jesus hier hinweist, wo er sagt, wo er Erbarmen mit ihnen kriegt und sagt, sie sind wie Schafe ohne Hirten, sie gehen verloren, sie kommen mit ihrem Leben nicht zurecht, das waren alle Menschen, die an Gott glaubten. Es waren gläubige Juden. Das waren alles Menschen, die hatten sich entschieden, Gottes Gebote zu halten. Das waren Menschen, die besuchten regelmäßig Gottesdienste. Ihnen war das Gebet wichtig, dass sie regelmäßig, vielleicht sogar häufiger als wir, beteten. Es war ihnen wichtig, dass sie ein gutes Leben leben. Ein Leben, mit dem Gott zufrieden ist, dass sie danach strebten, wirklich so zu leben, dass sie auch mit ihrem Leben Gott ehrten. Es waren alles gottgläubige Menschen. Aber Jesus weist darauf hin, dass er ein unheimliches Erbarmen mit ihnen hatte, dass er gesehen hat, sie sind verloren. Sie haben nicht wirklich eine Orientierung, selbst wenn sie sich an der Bibel orientieren. Ihr frommes Leben, ihr gutes Leben reicht nicht aus, um aus der Verlorenheit herauszukommen. Jakobus ist eigentlich noch ein bisschen krasser sogar, als es dieser Bibeltext uns sagt. Jakobus weist in seinem Brief, Kapitel 2, Vers 19 hin, dass selbst die Dämonen an Gott glauben. Dass sie glauben, dass Gott existiert. Und er sagt weiter, und sie haben richtig Angst. Ihr Glaube rettet sie nicht, sondern macht ihnen Angst. Angst, dass da einer ist, der größer ist als sie. Und Jakobus schließt dann da an und sagt, ey Leute, wenn ihr nicht aus eurem Glauben heraus auch das tut, was Gott von euch möchte, wenn ihr nicht die Werke des Glaubens tut, nicht danach fragt, was Jesus von euch möchte, dann bringt all euer Glaube nichts? Ist er nichts wert? Wird er euch nicht helfen? Ich glaube, wir kennen fast alle diesen Satz, ein halber Christ ist ein ganzer Unsinn. Wenn wir nur an Jesus glauben, wenn wir beten und danach streben, uns nicht zu Schulden kommen zu lassen, dann ist das so ein fauler Kompromiss, ein halber Christ. Und Kompromisse sind in diesem Bibeltext nicht gefragt. Und so gilt auch hier kein Kompromiss bei der Ausformung deines Glaubens. Wie denken wir? Und nun zu der letzten Frage zum Thema keine Kompromisse. Wie sieht es aus mit unserer Arbeits- und Gebetsmoral? Jesus sucht Beter und Arbeiter für die Ernte. Es gab schon damals und es gibt heute immer noch, wahrscheinlich noch viel öfter, so Christen, die sagen, Mensch, Jesus hat doch schon alles getan. Wieso muss ich denn noch was tun? Dadurch, ich bin doch auch gläubig geworden, weil Jesus mich gerufen hat. Ich empfange doch meine Hoffnung auch einfach nur durch Jesus. Wieso soll ich jetzt anderen Menschen Hoffnung bringen? Wieso soll ich anderen Menschen den Glauben bringen? Wir haben doch den allmächtigen Gott. Er kann es tun. Oder beim Thema Gebet sagen wir, Gott kennt doch sowieso alle Gedanken. Gott ist allmächtig, er kann alles tun. Wieso soll ich noch dafür beten, dass etwas Bestimmtes geschieht? Womöglich sogar kämpfen im Gebet, immer wieder beten für bestimmte Menschen. Aber eine Bekehrung, ohne dass wir Gebet einüben, ohne dass wir ja auch kämpfen mal im Gebet, ohne dass wir uns als Arbeiter für Jesus zur Verfügung stellen, reicht nicht. Und ich möchte uns das versuchen zu erklären, wenn ihr euch vorstellt, Jesus sieht all diese Menschen, die sich minderwertig fühlen, die denken, ich bin nichts wert, die das vielleicht ausgedrückt kriegen durch ihre Klassenkameraden, durch ihre Arbeitskollegen. Und er hat ein unheimliches Mitleid mit ihnen. Er sieht doch, was sie Gutes haben und welche Worte ihnen helfen könnte, um groß zu werden, von sich gut zu denken. Und er sieht die Menschen, die an Hunger leiden, denen ein ganz kleines bisschen Geld reichen würde, dass sie ein anderes Leben aufbauen können, nie wieder Hunger leiden müssen, ihren Kindern etwas zu essen geben müssen und nicht zugucken, wie das Baby langsam aber sicher stirbt. Er weiß, was reicht dafür. Und er weiß, wie sehr irgendjemand in eurer Nachbarschaft von seinen Eltern geschlagen wird oder auf irgendeine andere Weise vernachlässigt oder gequält wird. Und er weiß, es würde genügen, diesem Kind, diesem Menschen Liebe zuzusprechen, in die Familie zu gehen, vielleicht zu helfen, dass sie anfangen können zu lernen, ihr Kind auf gute Weise zu erziehen. Er weiß genau, was in diesen und vielen anderen Fällen zu tun ist. Und das tut ihm so weh. Und er weiß auch, wer es tun kann, nämlich einer von uns. Er weiß, was möglich ist, wenn einer seiner Arbeiter seine Arbeit tun würde. Und wenn ihr euch versucht, in die Situation von Jesus hineinzuversetzen, könnt ihr euch nicht vorstellen, dass er wütend wird auf euch? Dass er denkt, was ist das? So viel Liebe habe ich ihr gegeben und sie oder er empfindet gar nichts. Ich brauche Arbeiter, ich brauche Beter, ich könnte so viel erreichen in dieser Welt, wenn sich Arbeiter und Beter zur Verfügung stellen. Und Die meisten Christen oder viele zumindest begnügen sich damit, zu glauben, in den Gottesdienst zu gehen, ihre stille Zeit zu machen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Jesus ein Problem hat mit solch einem Kompromiss? Keine Kompromisse. Natürlich läuft unser Leben in so einer wellenförmigen Bewegung. Alles, was Wachstum hat in dieser Welt, läuft in wellenförmigen Bewegungen. Es gibt Hochzeiten, wo es gar kein Problem für uns ist, ohne Kompromisse zu leben. Und es gibt Zeiten der Krisen in unserem Glauben, wo es echt ein Kampf ist und wo wir versagen und wo wir manchmal Jesus aus dem Auge verlieren. Ich denke, dass Jesus damit kein Problem hat, dass es für uns gute und weniger gute Zeiten gibt. Aber er sieht unser Herz an und er sieht, ob wir da Kompromisse schließen. Und er sagt uns, auf die Dauer verträgt unser Christsein keine Kompromisse. Wir glauben an Jesus als Sohn Gottes. Wir leben den Glauben, indem wir Jesus nachfolgen, gucken, was er macht und es nachmachen. Und in der Nachfolge machen wir uns immer neu auf, für die Menschen, die Jesus liebt, zu beten und zu arbeiten. Wenn ich diese Predigt halte, weiß ich sehr wohl, dass ich genauso in allen drei Punkten scheitere. Dass ich immer wieder schwanke, mich immer wieder neu entscheiden muss. Deswegen liebe ich auch gerade diese Anbetungsteile, wo ich diesen Blick neu auf Jesus habe und sage, ja, Jesus, du bist es wert und ich will weiterkämpfen und ich will aufstehen. Und deswegen liebe ich auch das Abendmahl, in dem mir zugesprochen wird, deine Lauheit, deine Kompromissbereitschaft ist dir vergeben. Ich habe es ans Kreuz getragen. Und wo ich andererseits auch sagen kann, ja, Jesus, ich nehme die Vergebung an und obwohl ich weiß, dass ich immer wieder scheitere, ich will in Hingabe an dich leben, ohne Kompromisse, dir vertrauen, ohne Kompromisse für dich arbeiten, mich immer neu aufmachen, zu beten. Ich freue mich immer, dass das Abendmahl dazu einfach ein neuer Schritt sein kann, wo ich das ihm, der unsichtbaren Welt und mir selbst zeigen kann. Mir ist vergeben und ich will es wirklich. Jesus ohne Kompromisse nachfolgen. Ich möchte mit uns beten. Ja, Jesus, manchmal kann ich mich echt gut in deine Gefühle hineinversetzen und merke, wie du siehst, dass hier auf der Erde so viel zu tun ist, so vieles möglich ist. Und wie du dir wünschst, dass wir als Arbeiter aufstehen, dass wir als Beter aufstehen und dein Reich bauen, Herr. Und dann gerät auch immer wieder anderes an die erste Stelle in unser Gesichtsfeld, wo wir uns mehr mit beschäftigen, was unsere Energie nimmt und uns von manchem ablenkt. Danke, dass bei dir Vergebung ist. Danke, dass wir immer wieder neu sagen können, Jesus, du bist uns wichtig. Danke, dass du unser Freund bleibst, unser Herr bleibst, unser Retter. Danke, Jesus, wir lieben dich. Wir ehren dich, dass wir dir nachfolgen können, dass du uns immer wieder hochziehst, uns liebst und ermutigst und uns Kraft gibst zum Kampf. Amen.